folge deinem himmlischen Ruf.
Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem ganz neuen Beitrag bei uns im Berufungskongress. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute mit Dr. Ilona Schönwald sprechen dürfen. Liebe Ilona, im Vorgespräch habe ich es ja schon angekündigt, wir wollen uns heute das Thema Berufung mal von einer ganz anderen Seite anschauen, weil du erforschst ja das Thema vererbtes Kriegstraumata. Und ich bin da schon auch sehr neugierig, wie ich da vielleicht auch in Resonanz gehe. Ich glaube, wir kennen das alle irgendwo in der Tiefe. Zudem bist du ja auch Ärztin, Hautärztin, ehemalige Krankenschwester und im schamanischen Bereich, glaube ich, warst du auch tätig. Also begleitest ja die Menschen von einer vielschichtigen Weise auf ihren eigenen Weg. Aber jetzt mal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, ihr beiden. Danke für die Einladung. Ich freue mich, da einen Beitrag leisten zu können, denn vererbtes Kriegstrauma betrifft uns irgendwie alle und die wenigsten haben dann Zugang zu.
Das ist das, was ich vermutet habe. Als ich mir deine Website durchgelesen habe, so ein paar Stichworte, dachte ich mir, ja, das ist etwas, was die meisten wahrscheinlich mit sich tragen, aber nicht bewusst haben. So könnte man es wahrscheinlich sagen, oder?
Ja. Es gibt diesen Spruch, vererbtes Kriegstrauma bedeutet, da liegt ein See begraben, wo manch nicht einer Pfütze vermutet. So. Vielleicht ganz kurz, ich selber bin das Kind einer kriegstraumatisierten Mutter. Und meine Mama ist Jahrgang 38, sie lebt auch noch und ich bin Jahrgang 75 und gehöre zu den jungen Kriegsenkeln. Also zu den Kindern, die Eltern hatten, die im Krieg selbst noch Kinder gewesen sind. Mhm. Kriegsenkel sind in der Regel so zwischen 1950 und 75 geboren. Die nennt man Kriegsenkel und danach kommen dann schon die Kriegsurenkel, so für die Begrifflichkeit erstmal. Und wenn man das jetzt im Kontext zu Berufswahl und Berufung sieht, dann ist uns, glaube ich, allen klar, dass wir ja einen Beruf wählen können aus einem inneren, selbstverbundenen Kontext heraus, wenn wir diese innere Verbindung auch haben. Also wir machen dann den Beruf, weil wir oder wir gehen in eine Sache rein, weil wir denken, das macht mir Freude, das würde ich gerne vertiefen. Und nicht mal ganz abstrakt, womit kann ich viel Geld verdienen? So, das ist ja, steht sich ja zwar nicht, schließt sich nicht aus, ne, dass man sehr Sachen macht, die Freude machen und man verdient viel Geld, aber die Herangehensweise kann ja sehr unterschiedlich sein. Und wir brauchen eben eine tiefe innere Verbundenheit, um einen Beruf zu wählen, der mit uns in Resonanz geht. Und ich würde sagen, es ist ja kollektiv eher so, dass die Menschen sich zum größten Teil einfach auch zum Beruf quälen und sagen, ich muss jetzt nur noch ein paar Jahre oder ich mache das jetzt eben, weil es okay ist oder weil ich damit gut durchkomme oder Geld verdiene. Und das führt ja in der Regel häufig zu chronischen Erkrankungen und Beschwerden und alles, was sich so symptomatisch auch zeigen kann.
Ja. Ja. Wie können wir das in Verbindung bringen? Also das, warum wählen die, also so vielleicht aus deinem Gefühl heraus, warum wählen die Menschen Berufe, die nicht zu ihnen passen? Vielleicht auch aus diesem Thema, was wir vorher angesprochen haben, dass wir vielleicht irgendwo Traumata drunter tragen, die uns da gefangen halten vielleicht auch manchmal. Also ich kenne das ja selber, wenn man so eine Erstarrung ist, dass man irgendwie dann nicht aus den alten Mustern ausbricht oder gar nicht mehr den Zugang zu sich selbst findet und zu dem, was man eigentlich möchte. Also viele wissen dann ja auch gar nicht, ja, was möchte ich denn eigentlich?
Genau, ist ja typisch auch, ne? Ich weiß gar nicht, was ich will. Ja. Ich will vielleicht nur das nicht mehr so, aber das ist auch wichtig, dass du das Wort Erstarrung mit reingebracht hast, denn Trauma bedeutet immer Erstarrung. Immer eine Dissoziation, also aus dem Körper hinausgehen, weil wir es nicht mehr ertragen wollen und auch gleichzeitig eine Erstarrung. Und wenn wir uns jetzt das mal das Feld oder die Kette im Kontext zu unseren Vorfahren aufmachen, dann haben wir jetzt das erste Mal eine Friedensperiode von 80 Jahren in Deutschland. Und vorher hat es eben den massiven Zweiten Weltkrieg gegeben, davor den Ersten und in den 30-Jährigen und so. Aber so eine lange Friedensphase gab es noch gar nicht. Das heißt, jetzt können wir uns auch diesen Themen erst widmen. Wenn wir uns klar machen, dass unsere Vorfahren zum Teil schwerst traumatisiert wurden, und das nie aufarbeiten konnten, weil das Trauma so groß gewesen ist, dass sie quasi in der kollektiven Erstarrung geblieben sind. Und in unserem Land, Deutschland, kommt noch das Thema von Schuld und Scham natürlich ganz oben mit drauf. Das führt auch nochmal dazu, dass es dazu wenig Bewegung oder wenig Möglichkeiten gegeben hat, mit dem eigenen in Kontakt zu kommen. Und wir als Folgegeneration dann quasi in ein erstarrtes Umfeld hineingeboren wurden, das keinen emotionalen Resonanzraum hatte, sondern ganz viel Trauer, Wut, Ängste, Verlust, Gewalt im Feld gespeichert hat, dann kommen wir als Kinder nicht in die Möglichkeit, aus dem seelischen Kontext heraus, uns frei zu entfalten, weil Freude und Leichtigkeit und Lebendigkeit und Kreativität und sowas, das wird in der Regel sofort im Keim erstickt, weil es nicht in das Familiengefüge passt. Und das machen wir natürlich aus Liebe als Kinder und aus der Not heraus, ein Dazugehörigkeitsgefühl zu erfahren. Und dadurch entstehen so Treueverträge und Verstrickungen, die es uns natürlich ermöglichen, in einem Kollektiv, in dem Clan der Familie zu leben und Dazugehörigkeit zu erfahren. Und gleichzeitig erstickt es aber unser eigenes inneres Kind. Und diesen Anteil brauchen wir aber, um gesund uns zu entfalten. Und dieser Anteil, wenn man es jetzt als Modell nimmt, der weiß ja in der Regel sehr genau, was uns gut tut und was uns Freude macht. Innerer Kindanteil. Aber wenn der halt weggesperrt wurde von Anfang an in die tiefsten Keller des Seins, dann wird ein Leben konstruiert, das überhaupt nicht im emotional-seelischen Abgleich ist mit dem, was unser eigenes Resonanzfeld ist. Sondern es ist angepasst an eine traumatische Struktur.
Das klingt so hilflos zum Teil, also weil die Kinder können ja gar nichts dafür, die wachsen da rein, die Eltern sind dann wahrscheinlich auch nicht so offen gewesen, ja, dass man sagt, ah, das könnte vom Großvater gekommen sein und ich muss jetzt meinem Kind mehr Freiheiten geben, sondern die übernehmen das ja auch irgendwo. Und ja, es klingt so ein bisschen hilflos. Kannst du da vielleicht so Zuversicht in das Feld bringen, dass man sagt, wie kann man das jetzt
sind wir auf einem guten Weg? Denkst du, jetzt haben wir vielleicht Chancen? Weil wir sind ja schon so, wir merken, ach, jetzt ist es so. Wir bringen schon Zeit rein.
Ja. Also ich denke, grundsätzlich sind wir da auch kollektiv auf einem guten Weg, denn das Bewusstsein für Trauma und das, was da passiert ist, rückt immer weiter ins Feld. Ja. Also immer weiter kommt das vor in den sozialen Medien, in den Kongressen. Es gab einen Traumakongress letztens und es wird also immer weiter. Und es kommt aus dieser, damit habe ich nichts zu tun, Nische raus. Ja, weil Trauma war für viele Menschen, glaube ich, sowas wie Krieg, Gewalt, Vergewaltigung, Missbrauch, alles, was Schlimmes in unseren Gedanken dazugehört. Aber das Bewusstsein, dass Trauma auch bedeutet, das, was wir nicht erfahren, nämlich sowas wie emotionale Zuwendung, Geborgenheit, Trost, Schutz, dass das zu einem emotionalen Entwicklungstrauma führt. Mhm. Und dass es uns ein Leben danach sehnt, dass sich irgendetwas anders anfühlt, aber wir wissen noch nicht mal genau was. Mhm. Und wir können uns nur danach sehnen, nach Teilen, die zu uns gehören, aber außerhalb von uns liegen. Also uns kann nach nichts sehnen, was nicht zu uns gehört. Und es laufen so Millionen von Menschen mit einem inkompletten Lebensgefühl herum und sehnen sich eigentlich nur nach Verbundenheit und Nähe und Liebe und Geborgenheit und wissen das aber teilweise noch nicht mal. Sondern nehmen diesen Inkomplettheitsgefühl fast als Normalstatus. Das ist halt so.
Mhm. Cool. Quasi auch so der Schrei nach Liebe, gell? Also wenn der extrem schreit, so, oder wenn anderen anschreit, dann ist es dann eigentlich, der Ursprung ist ja irgendwo mangelnde Liebe.
Ja, ja und mangelnde Verbundenheit. Ne? Ja. Also auch, finde ich immer ganz schön, so auch im Paar-Kontext zwischen Paaren, wenn es zu Streit kommt. Also wir kennen das, glaube ich, alle. Wenn wir uns verbunden fühlen mit jedem Menschen, dann kann man so in einem Raum sein und es ist so eine schöne Stille im Raum und man fühlt sich verbunden und man muss gar nicht so viel sagen. sondern denkt dann manchmal sogar noch fast dasselbe. Ach, das habe ich auch gerade gedacht und so, ne? Und wenn wir innerlich aber zu weit getrennt sind voneinander und es kommt zum Streit und die Bindung zieht sich so auseinander, dann gibt es ja auch Schreiereien und sowas, ne? Und eigentlich denke ich immer, ist es immer der Ausdruck, ein Hilferuf, wir sind gar nicht mehr in Verbindung. Ich bin nicht in Verbindung.
Das hast du sehr schön gesagt, ja. Und es geht ja auch immer so eine Art, gerade wenn wir jetzt wieder um Trauma sprechen, um eine sichere Bindung, dass man sich auch sicher fühlt in dem Moment. Und wenn dann, ich kenne das ja selber, wenn dann dieser Streit entsteht, dann ist sofort diese Angst von, oh, wo ist die Bindung? Und da wären wir wieder wahrscheinlich auch bei dem, was dürfen wir aufarbeiten noch von, ja, von unserer Kindheit, von unseren Ahnen, wo die nicht die Sicherheit hatten. Und dann rückschließend auch wieder in die Sicherheit mit uns selbst zu kommen.
Genau. Und wenn natürlich manchmal so die Frage auch ist, ja, warum erst jetzt oder warum konnte das meine Mutter oder mein Vater nicht, ne?
Ja.
Wenn sie jetzt selber, das Trauma des Zweiten Weltkrieges, das war so groß und massiv, dass das zu so einer starken Erstarrung geführt hat, dass das die betroffene Generation gar nicht mehr bewegen kann. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen, das war zu groß für die. So dass wir jetzt erst die Chance haben, uns überhaupt mal umzuschauen und uns dahin zu bewegen und das Schicksal anzuerkennen oder das Trauma auch zu begreifen.
Im Prinzip ist es ja großartig, dass wir das jetzt machen. Und ich finde schon auch mutig,
dass jetzt unsere Das stimmt. Ja,
also das denke ich mir nämlich gerade. Und vielleicht auch für die, die gerade so drinnen sind, noch in dieser Erstarrung, auch der Mut, dass es vielleicht erstmal auch wichtig ist, oder? Und dann wieder, weil das jetzt einfach auch mal kommen, hochkommen darf, aber natürlich auch zu wissen, man bekommt Hilfe oder auch Hilfestellungen, wie man da weitergehen kann.
Ja, und was da auch immer ganz schnell wirksam ist, in dem Moment, wo wir aus der Identifikation mit dem traumatischen System herausgehen, taucht häufig oder und damit in das eigene hinein, das ist ja dann nochmal wie so ein Geborenwerden auch in das eigene Leben hinein, taucht ganz oft ein Gefühl von Schuld auf, denn es fühlt sich dann so an, als würde ich dem Anteil, also dem Vater, der Mutter, auch wenn sie vielleicht noch nicht mal mehr leben sollten, aber es fühlt sich so an, als würde ich die helfende Hand nicht mehr reichen. Also so, als würde ich einer ertrinkenden Person die Hand wegziehen, weil wir Kinder wollen helfen. Wir Kinder wollen aus unbedingter Liebe zu den Eltern, dass es ihnen besser geht.
Ja.
Und auch in der Dynamik zu, wenn ich ihr oder ihm oder beiden etwas abnehme, dann geht es ihnen besser und dann können die sich besser um mich kümmern. Also ich sichere mir damit auch das Überleben.
Das ist auch spannend, ja.
Und in dem Moment, wo wir das loslassen, quasi erwachsen werden und da rausgehen, und da spielt nicht das Alter eine Rolle, ne? Also ich habe Menschen in der Begleitung, die sind 70, die sind an diesen Themen dran, und andere sind 38, und also das ist, die Seele spielt da, hat ihre eigenen Pläne, aber das ist ein Punkt, an den fast alle kommen, wo es sich anfühlt wie, und wenn ich jetzt loslasse, dann stirbt die Mama. So. Das passiert natürlich nicht, das ist ein kindlicher Irrtum. Und viele verharren dann in diesen Systemen, die als Kind entstanden sind, als Überlebensstrategie, und die sind wirksam die nächsten 10, 20, 30 Jahre, obwohl es heute eigentlich gar nicht mehr notwendig wäre.
Wie arbeitest du da mit den Menschen? Also wie gehst du da vor? Weil das ist ja ein kollektives Thema, definitiv.
Ja, also da es immer um das Thema Selbstverbundenheit geht, arbeite ich mit Themen, die sich für mich rauskristallisiert haben von, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Erdungsarbeit, innere Kindarbeit und Ahnenarbeit. Und Erdungsarbeit ist so wichtig, weil es natürlich darum geht, die Energie vom Kopf in den Körper zu bringen, in das Verdrängte, in das Gefühl hinein, und uns gut zu verwurzeln nach unten. Ja? Denn wenn unsere Mutter emotional nicht verfügbar gewesen ist und wir nicht andocken konnten, ja, und dann auch nicht gestillt wurde damals und dann fühlt sich das ja für einen Säugling wie in so einem luftleeren Raum an, ja? Also das ist ja fast lebensbedrohlich. Deshalb haben viele Menschen auch, die das so erlebt haben, so ein Gefühl von, die beschreiben es immer wieder, es ist keine Todessehnsucht, aber ich denke trotzdem immer, wie lange muss ich denn noch hier auf der Erde sein? Ne? Also es ist so ein Normalzustand auch. Und weil das Runterkommen seelisch in den Körper, auf die Erde, wenn es emotional nicht warm gewesen ist und wir keine Andockstation hatten, dann fühlt sich die Erde bedrohlich an, weil die Mutter die Repräsentantin der Erde ist und wir dann nicht gut ankommen können. Und deshalb gibt es diese ganzen spirituellen Bypässe, dass wir dann uns in spirituelle Gemeinschaften begeben und auf die Suche machen und unsere kosmischen Eltern und den kosmischen Namen finden wollen und sonst wie. Aber es geht ja darum, runterzukommen.
Ganz wichtig. Also ich kenne auch das Gefühl, mit Mutter Erde verbunden zu sein. In den letzten Jahren habe ich es erst so richtig erfahren dürfen. Also das ist ja die Natur, oder das klingt jetzt vielleicht so banal, aber in meinen dunkelsten Stunden war es dieses Gefühl, was mich getragen hat.
Ich
bin Erde. Weil es
in den dunkelsten Stunden, ne, du sagst das, ich bin dann auch in den Wald gegangen und habe mir Thermoskanne und alles Mögliche mitgenommen und habe da Stunden gesessen.
Ja, ich auch. Genau. Es war so mein Anker war die Natur, um diese Verbindung, wie du sagst, wieder fühlen zu können, weil es geht um die Verbundenheit in dem Moment.
Ja. Und erst wenn wir runterkommen, uns verbinden mit der Erde, mit Mutter Erde und die uns nährt, versorgt, die uns zugewandt ist, ja, energetisch, und uns sicher fühlen, dann können wir das Herz wieder aufmachen. Und dann können wir in Verbindung gehen.
Was sind so die ersten kleinen Anzeichen vielleicht schon? Also die großen Trigger, wenn die aktiv sind, die merkt man dann eh gleich. Man ist dissoziiert, man ist vielleicht so leichter Schwindel dabei, man fühlt sich nicht mehr connected, gar nichts. Die glaube ich, kann man noch irgendwie greifen, aber was sind so die ersten kleinen Anzeichen, dass man merkt, ah, okay, da könnte vielleicht so ein unverarbeitetes, vererbtes Kriegstrauma dahinter stehen. Also was sind so die Anzeichen?
Ja, ich habe mal so Hauptanzeichen zusammengestellt. Das ist einmal die Schwierigkeit, wirklich nahe Beziehungen zuzulassen und gleichzeitig die Sehnsucht danach, also diese Ambivalenz, dann häufig wechselnde Berufe oder Wohnorte oder beides. Träume, die nicht zu einem gehören, innere Schwere und Leere, die sich eigentlich mit der Biografie nicht wirklich erklären lässt, vordergründig, ne, weil viele sagen ja auch immer, ich hatte eine schöne Kindheit und die können sich daran erinnern, dass sie viel draußen waren und mit Freunden gespielt haben und am Wochenende kam die Tante und es gab einen Braten oder so, ja, aber die emotionale Komponente ist total ausgeblendet, ja. Letztens sagte ein Klient zu mir, bevor ich dich kannte, dachte ich hätte eine schöne Kindheit gehabt. Ne? Aber das ist klassisch. Ne? Also ganz viele sagen ja, nee, das war gut. So. Und irgendwann fängt es ab Mitte 40 manchmal so an zu bröckeln, wo man merkt, was war da eigentlich wirklich? Ne?
Ja, erstmal ist so eine Mauer davor und das ist ja auch so eine Schutzmechanismus.
Ja,
das ist
so.
Es braucht ja Zeit, bis man das auch zulassen kann.
Zulassen kann, ne? Und tatsächlich Trauma entdeckt sich nicht mit einem großen Kabums, sondern das geht schichtweise. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass ich schon bestimmt 20 Jahre lang viel gemacht habe und immer auch andere Dinge als Medizin. Und dann rückt auf einmal das Wort Trauma ein. Da dachte ich, wieso denn jetzt Trauma? Und dann hat sich das Feld aufgemacht und ich habe auf einmal, ah, das ist ja alles Trauma. So, ne? Ja, genau. Ne, also tatsächlich auf der Beziehungsebene und natürlich Suchtverhalten. Also jede Sucht ist Ausdruck von Trauma. Und da spreche ich nicht nur von substanzgebundener Sucht wie Zigaretten, Alkohol, Drogen, sondern natürlich auch Workaholics im Essenskontext, so viel zu wenig oder Zwang oder alles, was dazu gehört. Ne? So, also nicht jedes Trauma führt zu einer Sucht, aber Sucht ist immer ein Ausdruck von Trauma.
Ich würde gerne auf eins der angesprochenen kurz eingehen, weil ich selber kenne und weil ich das ein so spannendes Gebiet finde, wechselnde Wohnorte. Also das hat mich so lange begleitet, dass ich mir erlauben durfte, an einem Wohnort zu bleiben. Wie lässt sich das vielleicht auch nochmal verbinden? Ich meine, es sind viele vertrieben worden von ihrer Heimat. Ist da ein Zusammenhang? Und
Genau.
warum erlauben dann die Nachfolgenden vielleicht auch nicht mehr, dass sie an einem Ort bleiben dürfen? Also so hat sich's bei mir angefühlt.
Genau, das ist Heimatlosigkeit, ne? Entwurzelung letztendlich. Und auch hier nochmal, wenn wir uns klar machen, dass Trauma als biochemische Komponente an den DNA in den Methylierungen gespeichert ist, also die verändern sich bestimmte biochemische Verbindungen. Und diese veränderten traumatischen Strukturen werden ja weiter vererbt. Das heißt, in meiner Zelle befindet sich auch biochemisch die Information. Es gibt da immer den Kontext emotional, seelisch und biochemisch. Das heißt, die Information von Vertreibung, von Vertriebenheit, von Nicht-Dazugehörigkeit ist ja da. Und viele Menschen, die sagen, ich habe mich nirgends irgendwie beheimatet fühlen können oder ich bin
Ganz
nicht
wichtig.
angekommen. Da ist wichtig, die Geschichte anzugucken. Was gab es da in der Familie? So.
Ja.
Und wenn wir als Säuglinge nicht andocken können, konnten bei der Mama und das als Heimat erleben, dann bleiben auch häufig hier oben, die Fontanellen sind ja die ersten 9 Monate noch offen und dann bleibt diese energetische Bindung nach oben halt stärker bestehen. Und auch das führt zu der weniger starken Beheimatung auf der Erde.
Sehr, sehr spannend. Ja.
Ja.
Was so wichtig ist, meiner Meinung nach, damit wir jetzt, wenn wir wieder zur Berufung zurückkommen, also das war mein Weg auch, damit ich meine Berufung, Lebensaufgabe leben kann, brauche ich diese Verwurzelung.
Genau.
Denn ohne diese ist es sehr, sehr schwierig.
Ja.
Also da fliegt rum. Und deswegen durfte ich die letzten Jahre dieses Thema so intensiv bearbeiten, weil ich ja gesagt habe, ich will hier meine Berufung leben. Das sind noch
Genau.
nicht der Teil so, so wichtig ist.
Und das funktioniert ja nur über Verkörperung.
Genau.
Ja, und es hat eben so ein kollektives, emotionales Disembodiment als Begriff jetzt stattgefunden. Ja, und jetzt geht es darum, da wieder hineinzukommen.
Genau.
Und es gibt auch den Satz von: Unsere Vorfahren haben unser Land aus den Trümmern aufgebaut und wir sammeln unsere seelischen Trümmer ein. Also, dass es jetzt die Zeit ist, in der wir zurück zu uns kommen, in das Authentische und dann daraus kreieren, mit was diene ich dem Leben, was ist meine Gabe und somit meine Aufgabe. Und so kann sich das ja sortieren. Und nicht, dass ich mir ein Leben kreiere, was gedacht ist und ich fühle es noch nicht mal, weil 80% der Menschen drumherum auch so leben. So, und dann gucke ich beim Nachbar, ach, so lebt man, ja, und ich fühle das noch nicht mal. Aber so lebt man anscheinend. Und dann fahre ich zu IKEA und dann kaufe ich da so diese Einrichtungsmöglichkeit ein. Und also, ne, das Gemachte.
Es braucht ein tiefes Ver also Verbindung eben, wie du sagst, mit sich selbst, mit dem Körper und überhaupt erst einmal ein Gefühl von wer, wie fühle ich mich an, wer bin ich? Also das ist so essentiell auf diesem Weg.
Genau. Und wenn wir da in uns reinkommen und je geerdeter wir sind, desto weniger brauchen wir ja auch vom Außen. Und das ist natürlich auch sofort der Kontext zu, wenn wir jetzt alle wir selbst sind und gut mit uns verbunden und dadurch auch noch Herz verbunden, also die Einsamkeitskomponente vom Gefühl auch noch wegfällt, dann brechen ja ganze Wirtschaftszweige zusammen. Die
Ja.
Industrie, weil es nicht mehr gebraucht wird, ja. Weil der
Stimmt.
Mensch dann sagt, ja, nee, was ist das denn für ein Quatsch? Brauche ich
Es waren so Kompensationen.
nicht. Genau, ne?
Ja.
Das ist
Ja.
ein
Also letztens
Gedanke.
sagte eine Klientin mal, ich bin momentan innerlich so leer, ich kaufe jeden Scheiß, ne? Und das ist
Kann man mal so sagen, ja.
gut, also abgesehen von diesen Suchtmitteln und ja, Produkten, die ganze Wirtschaft ist darauf aufgebaut, so zu konsumieren, gibt es da trotzdem so die Was die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist dann, eigene Gedanken zu sich selber kommen versus im Außen schon irgendwie beschäftigt zu sein und aktiv zu sein. Also es gibt immer die eine Extreme, man ist zu sehr bei sich selber, man versucht immer irgendwie auf zwanghaft zu meditieren oder was auch immer oder sich zu verbinden. Manche können ein bisschen sich erden, indem es auch im Außen einfach so alltägliche Sachen machen, wie zum Beispiel abwaschen, Wäsche waschen. Gerade auch wenn es ums Thema Berufung geht, ist es ja oft auch so, hey, sich mit Leuten im Außen zu vernetzen, was Gemeinsames zu kreieren oder selber was kreieren, was Physisches kreieren, versus eben, man ist bei sich selber. So, wie würdest du da so, ich glaube, du hast mich verstanden, was ich meine. Also,
Ja.
ja.
Witzigerweise muss ich da an einen Onkel, Uronkel aus meiner Familie denken, den ich selber kaum kennengelernt habe. Aber der hat in unserer Familie irgendwie so einen Stellenwert bekommen, weil er irgendwie anscheinend immer wieder tolle Sachen gemacht hat. Und der hat zu meinem Vater immer gesagt: Junge, bleib in der Mitte. Ja, so. Und das ist ein Satz, den mein Vater mir halt auch weitergereicht hat. Also er hat gesagt: Bleib in der Mitte. Das heißt, ich kann mich ja für ein Eremitenleben auch entscheiden und zurückgehen oder ins Kloster und mich den inneren Themen widmen. Und das machen auch manche. Aber es ist ja immer die Entscheidung, auch was bringe ich in die Welt? Und ich will mich aber dabei nicht verlieren. Das heißt, jeder muss für sich einen Weg finden, mit dem, was er zu geben hat, sowohl in der Welt zu sein als auch bei sich. So. Ein Teil der Gesellschaft zu sein, damit auch. Das ist ja wichtig, dass wir ein Teil der Gesellschaft sind.
Deswegen ist es ja eben so wichtig zu lernen, mit sich, um den Bogen wieder zu schlagen, mit sich verbunden zu sein, um genau diesen Spagat hinzubekommen. Also auch wieder rauszugehen. Also aus der Verbindung heraus wieder nach außen zu gehen. Das ist nämlich anders wie unverbunden nach außen zu gehen.
Genau. Und es braucht tatsächlich ja manchmal vielleicht auch so eine inneren Rückzug in Retreat, wenn wir in Krisen geraten oder stark auf uns selbst zurückgeworfen werden, oder tatsächlich das Selbst das erste Mal so richtig weiter entfaltet, dann braucht es vielleicht erst noch mal mehr Schutzraum über ein paar Monate und man sagen, ach, momentan bin ich eher mit mir. Aber wenn sich das stabilisiert, dann kann man ja auch wieder rausgehen damit.
Genau, ganz wichtig und auch den Druck daraus zu nehmen. Also zu
Ja, und
sagen.
auch den Druck von wichtiger Aspekt, ne? Weil viele Menschen, die sich ein Leben kreiert haben, was sie nicht entspricht und halten, landen ja dann meistens irgendwann in der Erschöpfung oder im Burnout oder in einer chronischen Erkrankung oder anderen Symptomen. Und wenn das jetzt nicht nur symptomatisch behandelt wird, sondern auch tiefer aufgedeckt werden kann durch Begleitung oder Selbsterkenntnis oder so. Und die Erschöpfung dann zum Tragen kommt oder sich Ausdruck gibt, dann ist es wichtig, sich einzugestehen, dann bin ich halt mal ein Jahr lang erschöpft. Was sind denn 20 Jahre halten gegen ein Jahr lang erschöpft?
Und dann aber wirklich mit sich verbunden wieder rauszugehen, authentisch. Das ist ein
So.
Riesen.
Und das ist ja in unserer Kultur oder in der Wirtschaftsstruktur ja gar nicht vorgesehen. Da kriegt man nach 6 Wochen schon den Anruf von der Krankenkasse, was ist los, jetzt im Angestelltenverhältnis. Und das ist total verdreht, ja. Und ich sage immer wieder, wenn Menschen dann sagen, ich bin so erschöpft, dann sage ich, dann sei doch erschöpft. Wie lange hast du jetzt gehalten? Sei doch einfach erschöpft. Ja, also wenn jemand eine ganz krasse Bergsteigertour macht über mehrere Tage, da erholt er sich ja danach ja auch mindestens dieselbe Zeit wieder. Und der
Richtig.
Mensch hat einen super, super tolles Regenerationsfeld und wir sind immer auf Selbstheilung und Aktivierung aus. So ist unser Körper ausgelegt. Das ist der Wunder, die Wunder unserer Anatomie. Aber es braucht halt die Zeit manchmal.
Ja, und da stecken halt wieder tiefe Ängste dahinter, sich die Zeit zu nehmen, weil unsere Gesellschaft eben so aufgebaut ist. Also da ist ja wirklich, da können ja Urängste rauskommen, wenn du sagst, ja, ich will jetzt mal ein Jahr Auszeit oder so.
Und man muss auch dazu sagen, dass die Gesellschaft da heutzutage, es ist einfach nicht fast gar nicht möglich, sich Zeit zu nehmen. Also
Ist es
der
halt so
Druck,
aufgebaut bei uns, das
genau, es ist so
System?
aufgebaut, dass
So.
der Druck einfach, ja, das
Und
dementsprechend.
es ist wirklich trickhaft aufgebaut, denn viele Menschen geraten ja dann, machen ihre Berufe und dann kommen die ersten Kredite wegen Haus und Auto und was man als Kredite aufnehmen kann. Und dann sitzen die da drin fest. Und dann geht halt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich brauche mal ein Jahr lang eine Ruhe. Und weil wir müssen ja die Kredite bedienen, wie sollen wir das denn sonst bezahlen, ne? Und die Bank steht da immer und sagt, ja, wir geben Ihnen gerne den Kredit. Also das ist alles
Tricky.
tricky, ne?
Wenn
So.
wir an solchen Punkt stehen, wo ist da die Lösung? Weil es gibt immer Lösungen. Es gibt immer irgendwo eine Tür in die Lösung, weil das Leben präsentiert uns ja immer irgendwo auch eine Lösung. Auch wenn es jetzt so ausweglos erscheint, dass man denkt, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, ich habe einen Kredit aufgenommen, ich bin am Ende da.
Also vom inneren Status her hilft immer, finde ich, wenn man keinen Ausweg mehr sieht und wirklich in die Verzweiflung kommt, hilft die innere Kapitulation.
Ah, genau, die Hingabe.
Wirklich, ich kapituliere. Also halb in der Gebetshaltung nichts mehr halten müssen davon. Und wenn es wirklich ein Weg gewesen ist, der in eine Sackgasse geführt hat, dann muss man die Reißleine ziehen. Denn wir können verschiedene Leben im Leben leben. Und wir können uns verirren und wir können was neu aufbauen. Und das scheint für manche so undenkbar.
Ja.
Aber durch die Kapitulation, durch die Hingabe und durch das ich vertraue dem Leben, und da sind wir wieder das im Vertrauen und Urvertrauen, wenn du auf deinem Weg landest, werden dir Türen aufgehen. Wenn du da landest, der Weg schiebt sich dem unter die Füße, der hingeht.
Ja.
Wir müssen
Genau.
dann halt losgehen.
Ja. Auch wenn es wirklich zu einem Reset kommt, dass es mir wirklich sagt, erst einmal auf Zero kommen,
Ja, ist gut eigentlich.
und dann kommen die Impulse und dann werden wahrscheinlich die nächsten Schritte klarer. Ja.
Genau.
Aber da muss man erst einmal resetten.
Und wir müssen manchmal auf dem Boden ankommen, ne? Oder ganz unten halt ankommen.
Ja, okay.
So.
Das
Damit.
ist, das sind dann die Leute, wo man merkt, wow, ist alles schiefgegangen und jetzt passiert das auch noch, gell? Also das sind dann die
Genau.
Beispiele, das kann man ja beobachten. Da gibt es vielleicht bei dir auch ein Beispiel, wo man sagt, was sicher schon beobachten können, dass die Leute dann eigentlich schon alles passiert ist, schlimmer geht es nicht mehr und dann kommt der Knüller schlechthin. Aber dann muss, ja, da muss immer ein Turning Point kommen, ja? Das geht gar nicht anders.
Und das im Außen kann nur passieren, weil wir da drin das haben als Feld. Das im Außen kann nicht ohne unser Zutun passieren. Sonst, das funktioniert gar nicht. Wir sind ja ein schwingender Resonanzhaufen. Es geht gar nicht anders so. Und wenn wir das schon mal begreifen, dass wenn jetzt eins nach dem anderen kommt, so, das bedeutet, dass da was stark sich ausdrückt. Oder zusammenbricht oder nicht mehr existent sein kann oder das hat immer mit uns zu tun. Und dann ist immer das wachsame Auge, das so, okay, was will mir das jetzt sagen? Was habe ich zu lernen? Warum funktioniert das nicht? Und auch noch kurz, wenn Menschen, ich will noch mal kurz einen kleinen Schlenker machen zu dem Thema Beziehungen. Wir lassen uns in der Regel immer mit Menschen in Beziehungen ein und Partnerschaften, die ähnlich auf dem ähnlichen traumatischen Zustand sind wie wir selber. Ne? Anders geht das auch nicht. Aber es kann sich natürlich völlig unterschiedlich ausdrücken. Da kann die eine sich sehr emotional ausdrücken und der Mann halt total im Rückzug sein, ja. Und beide haben aber dasselbe Urtrauma, dass sie emotional keinen Resonanzraum hatten.
Ja,
Ja.
spannend, der Unterschied.
Ja, und im besten Falle kann man es als Paar gemeinsam lösen. Aber es ist wichtig, das Thema Trauma und das Bewusstsein dafür. Und es ist kein Drama, sondern ich finde, es gehört mit in unser Leben hinein. Und wenn wir einmal, mir geht es zumindest so, wenn man einmal durch die Bringschuld Brille von Traumabewusstsein geguckt hat, da ist die Welt danach nicht mehr dieselbe.
Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Und auch gerade jetzt vielleicht, wenn wir es nochmal in den Kontext bringen, dass wir uns ja offensichtlich gerade in einem Wandel befinden, also ich nehme es ganz stark so wahr, denke ich doch, dass da auch, ja, gerade sowieso so viel an die Oberfläche gespült, was jetzt nicht mehr uns dient. Das kann auch natürlich wieder dramatisch sein, weil es ja schon in einer Intensität auch gerade geschieht. Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst gesellschaftlich, aber es tut sich was.
Es tut sich was. Also tatsächlich habe ich persönlich ja sehr viel mit Menschen zu tun, die einfach in diesem Feld oder in dieser Blase, wie man es auch nennen mag, ja, sehr aktiv sind oder darin auch leben. Ne? Also ich weiß aber, dass das kollektiv gesehen jetzt noch nicht die Masse ist, sondern wahrscheinlich eher ein geringerer Prozentsatz. Aber die Menschen kommen total in Bewegung und merken, es stimmt nicht mehr. Und die ganzen Schulen, Finanzwesen, alles, was dazu gehört, das kommt, oder auch gerade die politische Situation in Deutschland und so, das ist, oder Amerika, egal wo. Es ist ja alles ein totaler Wandel und Unklarheit, was da passiert gerade.
Ja. Und da kannst du.
Eine Bekannte von mir hat letztens aus der Akasha-Chronik gelesen und sie hat auch gesagt, ihr kommen sofort die Begriffe von vererbtem Trauma und ihr kommen sofort die alten Wunden und verschluckten dunklen Anteile, die in der Erde verschwunden waren, dass die jetzt alle ums freigelegt werden. Ne? So.
Ja, weil die fanden,
in dieses neue Zeitalter hineingeht. Ne?
Ja. Ach, schön, dass du die Orten auch nochmal sagst, weil das nämlich auch ganz stark war. Wir sind ja gerade in Afrika und natürlich, hier ist es wieder eine ganz andere Ortsenergie. Auch hier habe ich das Gefühl, wir waren ja schon dreimal hier, aber dieses Mal fühlt sich nochmal anders an, als würde da jetzt wirklich, wie du sagst, auch hier viel an die Oberfläche kommen, was in die Heilung gehen will. Das finde ich gerade ein ganz spannender Aspekt.
Genau, und manche Menschen werden natürlich dann davon, die so ganz unvorbereitet sind oder davon noch nie was gehört haben, ne? Energien oder Seele, Trauma und so. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die damit gar nichts zu tun haben. Die werden natürlich davon überschüttet oder überbordet und das führt zu massiven Schwierigkeiten, ne? Psychosomatische Beschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel, Ängste. Ich meine, die ganzen Psychotherapieplätze sind voll, die Kliniken sind voll. Die zweitgrößte Diagnose ist psychosomatische und psychische Beschwerden, ne? Krankschreibungen und sowas. Also das ist ja alles unaushaltbar. Ja, genau. Ne?
Braucht das Bewusstsein.
Genau.
Das reinzubringen und zu wissen, was ist denn los eigentlich?
Ja, und das ist auch, also vielleicht wollte jemand irgendwie Schuhmachermeister werden oder Friseuse oder Handwerker und sowas. Und dann ist das aber alles nicht möglich gewesen, weil in der Familie was anderes verlangt wurde. Irgendwie was, ein anderer Bildungsstatus oder das reicht doch nicht oder mit Verdienste kein Geld und so. Ne? Aber ich meine, wie schön ist es zu wissen, zu jemandem gehen zu können, der wirklich ein guter Schuhmachermeister ist. Ne? Und man geht da gerne hin und der ist angesehen in dem Ort und so. Also es ist ja alles verdreht worden. Keiner traut sich mehr einfach nur zu sagen, ich möchte gerne Bagger fahren. Mhm. Ne? So, es wird gleich, ah nee.
So, ja, ja, das ist ja was anderes sein. So.
Genau, und alle müssen Abitur machen, egal wie, und dann studieren irgendwas und dann denken, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Mal gucken, wo ich eine Stelle kriege. Ne? Also es ist ja alles lost.
So. Naja, also wir können das genau auch beobachten. Es bricht einfach alles auf und man kann einfach, man hat die Entscheidung, geht man mit, springt man den Zug auf oder hält man so im Alten fest. Und im Endeffekt gibt es nur diese zwei Polaritäten gerade so irgendwie. Es gibt wahrscheinlich nur mehrere Aspekte, aber in dem Sinn, ja. Ja, und jetzt ist halt wirklich so, was ist jetzt so deine Meinung, wo sollen wir uns jetzt so ausrichten? Also was ist so deine
Erkenntnis vielleicht, ja.
Ja, dass man sagt, wo sollen wir jetzt den Fokus drauf legen? Weil es kommt ein neuer Zweiter von uns.
Ja, genau. Ich denke tatsächlich, im Moment ist es wichtig, diese transgenerationalen Kontext in der eigenen Familie zu klären, weil das notwendig ist, um in das Neue zu gehen. Ja, also wir können nicht einfach sagen, oh, neues Zeitalter, ich gehe jetzt und ich mache da mal bei einer neuen Welle mit, sondern das Alte hat den Zug noch nach hinten und ist nicht geklärt und das möchte gesehen werden. Und in dem Moment, wo es gesehen wird und seinen Platz bekommt und die Anerkennung, wird es leicht. Entsteht Dankbarkeit. Und die Kraft entsteht von hinten nach vorne, die sagt, geh mal, wir freuen uns für dich, dass du ein anderes Leben leben kannst. Aber solange es nicht gesehen wird, auch das Leid, das damit einherging und die Trauer und, ne? Ist es eher ein Zug nach hinten. So. Und ich glaube, jetzt ist wichtig, nach hinten zu schauen, das zu klären. Was hat die Mama, die Oma, die Großmutter? Es geht viel über die weibliche Linie, weil wir halt nun mal aus der Mutter kommen. Natürlich spielt der Vater auch immer eine große Rolle, aber die Hauptkontext entsteht in der Mutter, weil es die Linie ist. Und es ist notwendig, dass wir das klären, weil so viele energetische Verschiebungen stattgefunden haben, wenn wir selber gefühlt haben, dass in der Mama, in dem Papa Schmerz gibt, ungelebtes Leben. Ne? Es gibt auch, C.G. Jung hat mal gesagt, nichts wirkt größer auf das Leben, auf die Seele eines Kindes als die ungelebten Sehnsüchte der Eltern. Ne? Also so auch das sich klar machen, was hätten meine Eltern gerne gelebt, was nicht ging, was wirkt davon in mir? Welchen Auftrag führe ich eigentlich aus, was ihr Wunsch gewesen wäre?
Ja, genau. Ja. Das ist sehr individuell, ja. Also und das macht schon wieder interessant, weil es bringt nichts, auf diese Welle mitzureiten, wo alle jetzt so drauf reiten wollen, weil alle sagen, ja, gehen wir in dieses neue Zeitalter, kommt alle mit, ohne dass man diese individuelle Komponente nicht berücksichtigt, dass man ja erst einmal herausfinden soll, wie bin ich denn getrieben worden jetzt oder wie warum ist mein Mindset so, wie es ist? Und
ja, wo komme ich her?
Ja.
Wir müssen das erst durcharbeiten, um dann zu sagen, diese ganzen Avatare, die dadurch entstanden sind, da wo ich groß die Avatare von mir selbst vielleicht, mit Überlebensstrategien, mit Ängsten, mit all dem, das muss erstmal durch den Körper und durchs Bewusstsein, wo kommt's her, wo komme ich her? Was ist meine Linie? Und wenn ich mich dann als Kind und das geklärt habe, vorne rein positioniere, denn meistens, es gibt ja diesen Begriff der Parentifizierung, passiert ja, dass wir als Kinder emotional in die Rolle gehen, dass wir selber zur Mutter der Mutter werden oder zur Mutter des Vaters oder so, weil die selber so bedürftig sind. Und dadurch verlassen wir die Rolle des Kindes in der Familie und deshalb können wir unseren Platz nicht einnehmen. Und deshalb fehlt dann auch die Leichtigkeit in uns, ja, weil sie konnte ja gar nicht sich entfalten. Wir müssen das klären, damit wir vorne als Kinder den Platz einnehmen und ins eigene hineingehen.
Das ist wie so ein Ablauf, den ich da gerade sehe, gell, bei diesem Wandel. So.
Genau.
Genau. Wenn du den auslässt, ja, dann wird es nicht klappen, ja, eigentlich. Also.
Sehr viel des
würde ich sagen, dann kann das nicht klappen. Und dazu gehört Erdungsarbeit, dazu gehört Verkörperung, dazu gehört innere Kindarbeit und dazu gehört Ahnenarbeit.
Ja.
Und wenn, dann jetzt ja, in das Ende.
Mhm. Willst du noch was sagen? Mhm. Wenn so eine Situation ist, wo man wirklich so einfach das Gefühl hat, man ist jetzt außerhalb dem Körper, welche hast du da Erste-Hilfe-Tools parat, wo man sagt, so, was ist so der erste Schritt, dass man wieder einfach wieder in den Körper kommt? Also ist vielleicht individuell, bei jedem ist vielleicht was anderes, kann man gut vorstellen. Aber was hilft in deiner Praxis ganz gut, um da gut Zustände wieder zu normalisieren?
Ja, man darf dann irgendwie eine Methode für sich finden und das ist ja wirklich individuell. Manche sagen, ich gehe dann Eisbaden, so, das finde ich jetzt schon wieder zu krass, weil sie dann merken, dass es sofort so den Körper reinholt.
Ja, so. Probieren zumindest.
Ja, kann man probieren, aber ich mag zum Beispiel lieber die warme Badewanne, um das Nervensystem zu beruhigen und ich dann wieder zu mir zurückkomme. Andere brauchen Sport oder Tanz oder in den Wald gehen. Aber am besten ist tatsächlich, den Körper mit einzubeziehen, ja? Und nicht nur zu meditieren, sondern irgendwas, was spürbar ist. Ja? Weil wir haben so zetaktile Fasern in der Haut, die sind direkt mit dem Nervensystem verbunden. Und es ist halt gut, wenn es irgendwas Spürbares ist für den Körper, damit es sich wieder regulieren kann. Denn wir können davon ausgehen, dass das Kollektiv der Menschen mit einem dysregulierten Nervensystem rumrennt, aufgrund von traumatischen Strukturen. Und da können wir nicht nur meditieren.
Es geht ja darum, dass diese erstarrten Energien wieder ins Fließen kommen können. In diesem Moment ist ja alles wie erstarrt.
Letztens sagte jemand zu mir, ich meditiere doch schon so viel, so, aber bei mir ist so eine große Wut. Ne? Da habe ich gesagt, also mit Meditation kriegst du deine Wut nicht weg. So, aber dieser Anspruch, ja. Dann irgendwie so ein guter Mensch zu sein und dass man das vielleicht wegmeditieren kann, das geht ja nicht. Sondern die Gefühle wollen ja gelebt werden, Ausdruck finden. Und das geht über Körper. Und das kann sehr individuell sein. Ich kann... Ich kenne eine Dame auch, die geht regelmäßig zur Kuscheltherapie. Ne? Gibt es auch im Angebot, wenn das Therapeuten anbieten, vielleicht für manches erste Mal das Gefühl gehalten zu werden, dass jemand da wirklich da ist.
Die Verbindung dann auch wieder in dem Moment.
Und natürlich, wenn die Jahreszeit es erlaubt, barfuß laufen, ist immer wundervoll. Ne? Dreimal die Woche eine halbe Stunde einfach irgendwo runterkommen. Sich mit dem elektromagnetischen Feld der Erde verbinden. Und in der Natur sein, Musik hören, die einem gut tun. Das geht auch über das ganze akustische System. Da gibt es ja auch die Polyvagaltheorie. Also ist wichtig, dass wir das Thema auch Nervensystem mit im Bewusstsein haben. Runterkommen, ne? Wenn einmal sauer ist, dann sagt man ja auch, jetzt komm doch mal runter. Ne? Genau. Meine Tochter sagt zwar chill mal, Mama, aber ich weiß schon, was sie meint.
Manchmal sogar noch einen Trigger auslösen. Also wenn man ja sagt, jetzt komm runter, so, dann vielleicht verstärkt sogar. Ne?
Genau. Ja.
Wenn man so irgendwie genervt oder getriggert ist. Also.
Ja, also das ist. Eines der besten Dinge, die wir für uns tun können, ist runterkommen. Erdungsarbeit, runterkommen. Und das ist sofort gekoppelt damit, weil wenn wir in unseren Körper hineinkommen, in das Becken hinein, runter aus dem Kopf in die Wurzel, da begegnen wir sofort den Ahnenthemen. Die sind dort gespeichert in unserem Wurzelchakra oder Energiezentrum. Die Information gespeichert von denen, die vor uns verkörpert gewesen sind.
Ja.
Das Klima quasi.
Ja, liebe Ilona, das war ein wundervolles Gespräch, aus dem ich auch persönlich ganz, ganz viel mitnehmen konnte. Ich danke dir wirklich sehr. Ich finde, wir sind gut geflossen und haben sehr, sehr wichtige Themen aufgegriffen.
Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Freue ich mich. Sehr schön. Alles Gute für euch.
Gut, dann auch alles Gute für unsere Zukunft für dich.
Tschüss.